Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, hatte er seinen ersten Auftritt, der Prophet Elia. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. So lautete seine Mitteilung an Ahab, den König des Nordreiches Israel. Und tatsächlich ächzte das Land schon bald unter einer lang andauernden Dürre. König Ahab wollte Elia dafür zur Rechenschaft ziehen, doch Elia hielt sich versteckt. Erst im dritten Jahr kam es zu einer weiteren Begegnung zwischen den beiden. Elia forderte Ahab zu einer Machtprobe heraus. Genauer gesagt, nicht ihn persönlich, sondern die Gottheit Baal, an die der König glaubte. Elia dagegen stand auf der Seite des wahren Gottes, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auf dem Berg Karmel kam es dann zur entscheidenden Konfrontation. 450 Baalspropheten traten an, um ihren Gott Baal dazu zu bringen, ein geschlachtetes Opfertier in Flammen aufgehen zu lassen. Doch nichts passierte. Elia dagegen hatte den Altar, auf dem er sein Opfer darbrachte, regelrecht unter Wasser gesetzt. Selbst das Brennholz, das entzündet werden sollte, war tropfnass. Dennoch war es für den wahren Gott kein Problem, das Opfertier samt Altar durch ein mächtiges Feuer zu verbrennen. Vielleicht hat sich ja euer Gott zurückgezogen, um ein Schläfchen zu machen. Oder er ist verreist. So spottete der Prophet Elia, als 450 Baalspropheten versuchten, ihren Gott dazu zu bringen, ein geschlachtetes Opfertier in Flammen aufgehen zu lassen. Sie schafften es nicht und wurden schließlich als Götzendiener mit dem Tode bestraft, während der wahre Gott auf Elias Seite war und als Sieger aus dieser Machtprobe hervorgegangen ist. Warum, so könnte man fragen, warum hat sich der große wahre Gott überhaupt auf eine solche Auseinandersetzung eingelassen? Auf uns heute wirkt das ja eher wie ein spektakulärer Schaukampf. Doch damals verfehlte dieser öffentliche Machterweis seine Wirkung auf die Menschenmenge, die zuschaute, nicht. Ausdrücklich hatte Elia kurz davor gebetet: »Herr, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist. Erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst.« Und tatsächlich kam es dazu, nachdem Elias Opfer samt Altar in Flammen aufging. Als das Volk es sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: »Der Herr ist Gott«, so berichtet die Bibel. Am Ende der letzten Sendung haben wir noch erfahren, dass sich König Ahab nach diesen Ereignissen ziemlich schnell zu seiner Residenz nach Jezreel aufmacht. Denn die lang anhaltende Dürrezeit verabschiedet sich mit einem heftigen Regenguss. Trotzdem lässt Elia es sich nicht nehmen, wie ein Siegesbote vor dem Wagen des Königs herzulaufen. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, wird nun berichtet, wie die Geschichte weitergeht. Und König Ahab sagte seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Die Frau des Königs will sich also an Elia rächen. Denn für sie, die Tochter eines Phönizierkönigs, war es ein Herzensanliegen gewesen, den Glauben an den Götzen Baal im Nordreich Israel zu etablieren. Weiter ab Vers 3. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« Diese Szene, die sich irgendwo in der Wüste abgespielt hat, ähnelt im Grunde einer anderen Szene, die sich etwa 900 Jahre später mitten auf einem See zugetragen hat. Da gerät nämlich ein gewisser Petrus in akute Seenot, als er wie Jesus auf dem Wasser gehen möchte. Zuerst, wie es so seine Art ist, steigt er tapfer aus dem Boot, nachdem Jesus ihn dazu aufgefordert hat. Doch dann schaut er, bildlich gesprochen, nicht mehr auf Jesus, sondern auf die hohen Wellen, die ihn in Lebensgefahr bringen könnten. Und in diesem Moment beginnt Petrus tatsächlich zu sinken. Wenn Jesus ihn nicht bei der Hand gepackt hätte, wäre er fraglos im See Genezareth ertrunken. Die Gefahr, in der Wüste zu ertrinken, ist für Elia natürlich nur sehr, sehr gering. Aber nachdem er auf dem Berg Karmel noch große Töne gespuckt und sich über die Baals Propheten lustig gemacht hat, sitzt er nun wie ein Häufchen Elend unter einem Wacholder und bangt einerseits um sein Leben und wünscht sich andererseits den Tod herbei. Warum eigentlich rechnet er in dieser Situation plötzlich nicht mehr mit Gottes Eingreifen? Der hatte ihn doch sogar während der großen Dürre ausreichend mit Essen und Trinken versorgt. Aber wenn die Angst übermächtig wird, dann kann es eben passieren, dass selbst ein tiefgläubiger Mensch an die Grenzen seines Glaubens stößt. Nur allzu gern würde ich, wenn das möglich wäre, dem armen Elia einen kurzen Besuch abstatten und ihm einen Vers aus dem neutestamentlichen Römerbrief vorlesen. Dieser Vers lautet: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn Elia dann noch immer nicht fröhlich aufspringt und mir dankbar um den Hals fällt, dann, ja, dann würde ich wohl ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, so nach dem Motto: Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen. Doch helfen solche Ratschläge wirklich, wenn man sich in einer solchen Situation befindet? Wahrscheinlich eher nicht. Denn häufig gibt es handfeste Gründe dafür, wenn jemand, so wie Elia, plötzlich nur noch Mutlosigkeit empfindet. Eine Ursache kann schlichtweg Überforderung sein. Bei Elia könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu sehr in seine Aufgaben als Prophet hineingekniet hat, zu viel gepredigt, sich mit den Problemen zu vieler Menschen beschäftigt, zu viel unterwegs gewesen, zu wenig Zeit für sich selbst gehabt. So etwas kann zu einer tiefen Erschöpfung führen. Des Weiteren vermute ich, dass in Elia, der sich nach außen hin gern von seiner rauen Seite zeigt, ein weicher Kern schlummert. Wie er bei seiner ersten Begegnung mit König Ahab ihm auf den Kopf zugesagt hat: Es kommt eine Dürre und die wird so lange anhalten, bis ich es sage, das war schon mutig. Und wie er sich über die Baalspropheten lustig machte, das war auch nicht gerade zartfühlend. Aber sein flehentliches Gebet zu Gott, er möge doch die Herzen der Israeliten wieder zu ihm kehren, das zeigte etwas von Elias feiner Empfindsamkeit. Mir kommt da ein sehr ungewöhnlicher, aber doch treffender Vergleich in den Sinn. In gewisser Weise ähnelt Elia der Stiftshütte. Denn von außen präsentierte sie sich den Menschen ziemlich schmucklos. Unter anderem sorgten Dachsfelle dafür, dass die Stiftshütte, dieses Zelt, den Wettereinflüssen standhalten konnte. Aber wenn man in die Stiftshütte hineinging, war man überwältigt von der prachtvollen Inneneinrichtung. Und jeder wusste, Gott hat zugesagt, hier gegenwärtig zu sein. Zurück zu Elia, der im Moment noch völlig entmutigt unter einem Wacholder sitzt und uns sozusagen seine Dachsfellseite zeigt. Ab Vers 5 wird berichtet: Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Diese Verse rühren mich wirklich sehr an. Während ich vorhin noch davon geträumt habe, Elia mit einem Vers aus dem Römerbrief aus seiner Lethargie reißen zu können oder ihn aufzufordern, sich ein bisschen mehr zusammenzunehmen, handelt Gott auf eine sehr schlichte und doch viel wirksamere Weise. Von ihm kommen keine frommen Sprüche und keine wohlmeinenden Aufmunterungsversuche, sondern er lässt Elia einfach ausschlafen. Und zwischendurch sorgt ein Engel dafür, dass der arme Kerl auch etwas Ordentliches zwischen die Zähne bekommt. Diese liebevolle Behandlung ist es sicher wert, um sie bei nächster Gelegenheit, vielleicht in abgewandelter Form, auszuprobieren, wenn man es mit einem müde gewordenen, mutlosen Menschen zu tun bekommt. Elia jedenfalls fühlt sich schon bald wieder besser. Ab Vers 8 wird berichtet, und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Horeb ist in der Bibel eine andere Bezeichnung für den Berg Sinai. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Sie erinnern sich noch daran, wie ich Ihnen in der letzten Sendung von meinem Elia-Komplex erzählte? Von dem Gefühl, der einzig standhafte Christ weit und breit zu sein? Nun, Elia leidet offenbar noch immer unter diesem Komplex. Wie kein anderer, so jedenfalls sein Eindruck, hat er sich für die Sache Gottes ereifert. Und das sogar unter Lebensgefahr. Dieses heldenhafte Auftreten macht ihm nun im Nachhinein zu schaffen, weil er sich jetzt überhaupt nicht wie ein Held fühlt. Im Gegenteil, er ist auf der Flucht vor Isebel, der Frau des Königs, die Rache an ihm nehmen will. Mit genügend Schlaf und einem leckeren Imbiss allein ist es jetzt nicht mehr getan. Elia braucht offensichtlich psychologische Hilfe. Und auch die wird ihm von Gott gewährt. Weiter ab Vers 11. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ein kräftiger Sturm, ein Erdbeben, eine Feuersbrunst, das sind aus der Sicht Elias angemessene Mittel, um dem Götzendienst im Nordreich Israel ein Ende zu bereiten. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott diesmal handeln will, sondern er wird die bestehenden Verhältnisse auf eine sanftere Weise verändern, indem er nämlich Ahab, dem König des Nordreiches, die Chance geben wird, etwas gegen die Abgötterei zu unternehmen. Doch Elia scheint dafür zunächst kein Verständnis zu haben. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?« Er sprach, »Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen.« Aber der Herr sprach zu ihm, »Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel.« Und Elisa, den Sohn Schaphats, von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Zumindest der letzte Vers macht deutlich, dass Gott in seinem Gerichtshandeln nicht so radikal sein will, wie Elia es sich offenbar wünscht. Denn Elia ist keineswegs der Einzige, wie er selbst immer meint, der sich noch treu zu Gott bekennt. Sondern von 7000 weiteren Leuten ist hier die Rede, und die will Gott verschonen. Trotzdem weiß Gott, Elias unermüdlichen Einsatz zu würdigen, indem Elia zwei Könige und einen Propheten salben und damit auf ihr zukünftiges Amt vorbereiten soll, bekommt Elia gewissermaßen Anteil an dem, was Gott mit diesen Leuten vorhat. Denn auf dreifache Weise wird Gott gegen die Götzenanbeter vorgehen. Erstens wird er die Feinde Israels als Werkzeug gebrauchen, um König Ahab zur Umkehr zu bewegen oder ihn zu bestrafen. Aber zweitens auch Jehu, den künftigen König Israels. Und drittens den künftigen Propheten Elisa. Ich lese weiter ab Vers 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, »Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen.« Er sprach zu ihm, »Wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe.« Gemeint ist die Geste mit dem Mantel. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 19. Dass Elisa mit 12 Pflügen gleichzeitig ein Feld bearbeitet, deutet darauf hin, dass er aus einer wohlhabenden Familie stammt. Trotzdem folgt er Elia ohne Zögern nach. Der übergeworfene Mantel ist ein Zeichen dafür, dass Elia den anderen Mann, nämlich Elisa, im Auftrag Gottes in Beschlag nimmt. Und Elisa reagiert darauf, indem er sich von seinen Eltern verabschiedet und sozusagen Abschied nimmt von seinem alten Leben. Denn die Joche der Rinder müssen als Brennholz herhalten und die Zugtiere werden zu einem Abschiedsessen. Wir erreichen nun Kapitel 20. An dieser Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Israel ein geteiltes Königreich ist. Wenn im folgenden Text von Israel die Rede ist, dann ist grundsätzlich das Nordreich Israel gemeint, in Abgrenzung zum Südreich Juda. Und weil sich sowohl der König als auch das Volk des Nordreiches auf die Verehrung heidnischer Gottheiten eingelassen haben, lässt Gott es nun zu, dass das Nordreich von den Aramäern angegriffen wird. Durch diese Strafaktion sollen die Menschen dazu bewegt werden, wieder zu Gott umzukehren. Den ersten längeren Abschnitt von Kapitel 20 möchte ich nun komplett vorlesen. Danach werde ich die wichtigsten Ereignisse kurz zusammenfassen. Und Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Streitmacht, und es waren 32 Könige mit ihm und Ross und Wagen. Und er zog herauf und belagerte Samaria, die wohl wichtigste Stadt des Nordreiches Israel, und kämpfte gegen die Stadt und sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, »So spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold ist mein, und deine Frauen und deine besten Söhne sind auch mein.« Der König von Israel antwortete und sprach, »Mein Herr und König, wie du geredet hast, ich bin dein und alles, was ich habe.« Aber die Boten kamen zurück und sprachen, »So spricht Ben-Hadad, ich habe zu dir gesandt und sagen lassen, dein Silber und dein Gold, deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben. Doch ich will morgen um diese Zeit meine Leute zu dir senden, dass sie dein Haus und die Häuser deiner Untertanen durchsuchen. Und was ihnen gefällt, sollen sie nehmen und wegtragen.« Da rief der König von Israel alle Ältesten des Landes zu sich und sprach, »Merkt doch und seht, wie böse er's meint. Er hat zu mir gesandt, um meine Frauen und Söhne, Silber und Gold, und ich hab ihm nichts verweigert.« Da sprachen zu ihm alle Ältesten und alles Volk, »Du sollst nicht gehorchen und nicht einwilligen.« Und Ahab sprach zu den Boten Ben-Hadads, »Sagt meinem Herrn, dem König, alles, was du zuerst deinem Knecht entboten hast, will ich tun, aber dies kann ich nicht tun.« Und die Boten gingen hin und sagten ihm das wieder. Da sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen, Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn der Staub Samarias genug sein sollte, die Hände der Leute zu füllen, die mit mir ziehen. Aber der König von Israel antwortete, sagt ihm, wer den Harnisch anlegt, soll sich nicht rühmen wie der, der ihn abgelegt hat. Als das Ben-Hadad hörte, der gerade mit den Königen in den Zelten trank, sprach er zu seinen Leuten, greift an. Und sie griffen die Stadt an. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach, so spricht der Herr, siehst du diese große Menge? Wahrlich, ich will sie heute in deine Hand geben, dass du wissen sollst, ich bin der Herr. Ahab sprach, durch wen soll's geschehen? Er sprach, so spricht der Herr, durch die Leute der Landvögte. Ahab sprach, wer soll die Schlacht beginnen? Er sprach, du. Soweit die Verse 1 bis 14. Gott ist also barmherzig, will dem König des Nordreiches Israel zum Sieg verhelfen, obwohl die feindlichen Aramäer in der Überzahl sind. Und das soll geschehen, damit der König erkennt, Vers 13, ich bin der Herr, der Gott Israels. Tatsächlich kommt es so, wie der Prophet es dem König prophezeit. Die Aramäer werden besiegt. Ich lese weiter ab Vers 20. Und die Aramäer flohen, und Israel jagte ihnen nach. Aber Ben-Hadad, der König von Aram, entrann auf einem Ross und Gespanne mit ihm. Und der König von Israel zog aus und schlug Ross und Wagen. So schlug er die Aramäer in einer großen Schlacht. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, wohlan, rüste dich und merke auf und sieh zu, was du tust. Denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr um ist. König Ahab wird also gewarnt, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. Sieh zu, was du tust, bedeutet so viel wie, überlege es dir genau, ob du weiterhin den Götzen Baal verehren willst. Denn davon hängt ab, was nächstes Mal geschehen wird, wenn die Aramäer wieder vor der Tür stehen. Die überlegen sich unterdessen, warum sie gegen die zahlenmäßig unterlegenen Israeliten verloren haben. Könnte es sein, so fragen sie sich, dass die Israeliten mit mächtigen Berggöttern in Verbindung stehen? Dann wollen wir doch mal versuchen, sie unten in einer Ebene anzugreifen. Da könnten wir ja auch unsere Streitwagen einsetzen. Weiter ab Vers 26. Als nun das Jahr um war, bot Ben-Hadad die Aramäer auf und zog herauf nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. Und Israel wurde auch aufgeboten, versorgte sich und zog hin ihnen entgegen und lagerte sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Von den Aramäern aber war das Land voll. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel, so spricht der Herr, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, ich bin der Herr. Ein weiteres Mal können sich die zahlenmäßig unterlegenen Israeliten gegen die Aramäer behaupten. Doch dann begeht Ahab, der König des Nordreiches Israel, einen großen Fehler. Er verschont Ben-Hadad, den König der Aramäer, und lässt sich auf einen fragwürdigen Handel mit ihm ein. Vers 34. Und Ben-Hadad sprach zu ihm, die Städte, die mein Vater deinem Vater genommen hat, will ich dir zurückgeben. Und mache du dir Märkte in Damaskus, wie mein Vater in Samaria getan hat. Und Ahab sprach, ich will dich auf diesen Bund hinziehen lassen. Da schloss er mit ihm den Bund und ließ ihn ziehen. Gegen gute Handelsbeziehungen gibt es ja im Grunde nichts einzuwenden. Aber in diesem Fall war es so, dass König Ahab seinen Rivalen besiegen und nicht ein Handelsabkommen mit ihm schließen sollte. Dieser Ungehorsam Gott gegenüber wird dem König nun in Form eines kleinen Theaterstücks, so möchte ich es nennen, vor Augen geführt. Ein Prophetenjünger übernimmt die Rolle eines verletzten Kriegsteilnehmers. Und damit alles schön echt aussieht, bittet er jemanden, ihn kräftig zu schlagen. Um der Sache des Herrn willen, wohlgemerkt. Ich lese weiter ab Vers 35. Da sprach ein Mann von den Prophetenjüngern zu seinem Nächsten auf des Herrn Gebot, schlage mich. Er aber weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe schlagen, wenn du von mir gehst. Und als er von ihm ging, fand ihn ein Löwe und schlug ihn. Und der Prophet fand einen andern Mann und sprach, schlage mich. Und der Mann schlug ihn wund. Da ging der Prophet hin, trat an den Weg, den der König zog, und verhüllte sein Angesicht mit einer Binde. Und als der König vorüberzog, rief er den König an und sprach, dein Knecht war ausgezogen in die Schlacht. Kurze Zwischenbemerkung. Nun erzählt der vermeintliche Kriegsteilnehmer eine frei erfundene Geschichte, die den König dazu bringen soll, seine Meinung dazu preiszugeben. In Wirklichkeit aber dient die Geschichte dazu, dem König klarzumachen, was er selbst getan hat, als er den König der feindlichen Aramäer einfach laufen ließ. Der Prophetenjünger spricht, und siehe, ein Mann trat zu mir und brachte mir einen und sprach, bewache diesen Mann. Wenn man ihn vermissen wird, so soll dein Leben für sein Leben einstehen, oder du sollst einen Zentner Silber zahlen. Und als dein Knecht hier und da zu tun hatte, war der Mann nicht mehr da. Der König von Israel sprach zu ihm, das ist dein Urteil, du hast es selbst gefällt. Sprich, wie kann man nur so dumm sein? Du bist selbst daran schuld, dass derjenige, den du bewachen solltest, weggelaufen ist. Jetzt musst du die vereinbarte Strafe dafür entrichten oder mit deinem eigenen Leben bezahlen. Weiter ab Vers 41. Da tat er, der Prophetenjünger, eilends die Binde von seinem Angesicht, und der König von Israel erkannte, dass er einer der Propheten war. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann, auf dem mein Bann lag, von dir gelassen hast, so soll dein Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Aber der König von Israel zog heim, voller Unmut und zornig, und kam nach Samaria. Ahab, der König des Nordreiches Israel, hat es also vermasselt. Er hat Gottes Güte, seinen Langmut und seine Barmherzigkeit nicht zu würdigen gewusst. Zuletzt wohl, weil er sich von dem Handelsabkommen mit dem Aramäerkönig finanzielle Vorteile versprochen hat. Doch damit verspielt er im Grunde den Sieg, den Gott ihm und seinem Volk in die Hände gegeben hat. Ob sich Ahab, der König des Nordreiches Israel, vielleicht doch noch von seinem Götzenglauben abwendet und zu Gott umkehrt, darum geht es in der nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.